Bürgerfunk bei Radio Köln.
Extra in die Schweiz. Und was kommt jetzt?
Schwesterwelle.
Vorsicht, Kölsch. Blinde und Kunst.
Vox Populi.
Allerweltshaus.
Frisch FM.
Allerweltshaus.
1001
Menschen in Köln.
Königs. Funkelnde Schatulle.
Flock. Vielfalt für ein buntes Köln.
So muss Bürgerfunk sein.
Freier Lokalrundfunk Köln. Programm unter www.flok.de.
Herzlich willkommen. Hier ist der Freie Lokalrundfunk Köln mit einer Sendung des Vereins Blinde und Kunst e.V. Und das heißt, es ist der erste Montag im Monat. Heute ist der 1. September und damit präsentiert Ihnen Blinde und Kunst die erste Bürgerfunksendung des Monats. Mein Name ist Raphael Meder. Nach der ersten Musik melden wir uns aus der Blindenführhundschule Solveig-Buraun. Warum? Wir wollen Ihnen heute ein bisschen präsentieren, was es mit dem Blindenführhund auf sich hat. Das heißt, was hat es mit der Ausbildung auf sich? Was muss ich wissen, wenn ich einen Blindenführhund habe oder auch haben will? Alles das erfahren Sie in der kommenden halben Stunde. Viel Spaß!
Jetzt positioniere ich ein Hindernis, was auf dem Weg zwischen mir und der Bank sich befindet.
Debbie, steh!
Voran, Bank, Suchweg. Baby, Suchweg, voran. Voran. Jawohl, prima, klasse. Bank. Toll gemacht, die Bank. Jawohl. Ja, super.
Wir sind heute zu Gast in einer Blindenführhundschule oder einer Hundeschule, die unter anderem Blindenführhunde ausbildet. Bei mir ist Solveig-Buraun. Solveig, was alles bietet die Schule an?
Ja, unter anderem gibt es die Familienhundeschule, wo dann ganz normale Familienhunde ausgebildet werden. Das heißt, es gibt beispielsweise die Welpengruppe, wo auch schon die ersten Geschichten aus der Grunderziehung geübt werden und die Welpen kontrolliert Sozialverhalten üben können. Außerdem gibt es dann Gruppenstunden und Einzelstunden, je nachdem für die schon etwas älteren Hunde. Abgesehen von der Familienhundeschule gibt es dann die Blindenführhunde, die dann ausgebildet werden.
Nun ist das Thema Blindenführhunde, oder ich habe es auf deiner Internetseite auch gesehen, Therapiehunde zum Teil, dann auch diese sogenannten Servicehunde, ein ganz anderes Thema als die Ausbildung eines normalen Familienhundes. Warum diese beiden Sachen zusammen? Wie geht das zusammen letztendlich?
Also in der Tat sind das zwei ganz verschiedene Arbeitsfelder. Die Familienhundeschule besteht in allererster Linie aus Menschentraining anstatt von Hundetraining. Das heißt, da geht es dann vor allem darum, die Menschen anzuleiten, wie sie denn mit ihren Hunden umgehen sollen. Und die Blindenführhundeschule ist dann in der Tat hauptsächlich Hundetraining. Da gibt es dann sozusagen dann ganz spezifisch eine Einarbeitungszeit, wo auch zusammengeübt wird, aber in erster Linie werden dann die Hunde ausgebildet.
Die Einarbeitungszeit ist ja bei den Blindenführhunden dann eher so gegen Schluss angesiedelt. Wir sitzen jetzt hier in einem schönen großen Gelände hier in Köln-Nippes. Bei uns sind zwei kleine, eigentlich gar nicht mehr so kleine Hunde, einjährige Hunde, die schon diese orangefarbene Kenndecke umhaben, die also auch mal zu Blindenführhunden ausgebildet werden. Die beiden, sagtest du mir vorhin im Vorgespräch, sind etwa ein Jahr alt jetzt. Wie weit sind diese beiden Tiere jetzt in der Ausbildung oder sind sie überhaupt schon in der Blindenführhunde-Ausbildung?
Ja, also es ist so, das sind die beiden Azubis, die sozusagen gerade hier in der Hundeschule sind. Beide sind etwa gleich alt, 15 Monate, wobei hier aber zwei ganz unterschiedliche Ausbildungswege eingeschlagen wurden. Das heißt, die eine Hündin, Anna, hat schon gelernt, seit sie ein Welpe alt ist, und Debbie, der Azubi Nummer 2, hat jetzt erst vor ein paar Wochen angefangen zu lernen.
Welcher Hund ist für die Ausbildung zum Blindenführhund überhaupt geeignet und welcher nicht? Und wie kann man das im Frühstadium oder im Welpenstadium gar erkennen?
Also grundsätzlich gibt es sicherlich Hunderassen, die eher prädestiniert sind für die Ausbildung zum Blindenführhund als andere. Wobei aber auch gerne Mischlinge ausgebildet werden können. Da spielt dann im Wesentlichen die Persönlichkeit und der Charakter, abgesehen von der Größe, dann die Rolle für die Auswahl.
Ich habe das eben gerade schon gesagt, wir sind hier in einem netten Spielgelände für die Hunde. Diese beiden werdenden Blinden für Hunde sind jetzt hier so tagsüber drin. Welche Bedeutung hat das für die Hunde, hier mit Spielgerät, Sandkasten etc. groß zu werden? Später wird ja der Lebensalltag dieser Tiere mal ganz anders aussehen.
Ja, das ist richtig. Die Übungen mit den blinden Führhunden spielen sich auch eher weniger hier auf diesem Trainingsgelände statt, sondern mehr dann im realen Alltagsgeschehen auf der Straße.
Wie kann ich mir als Laie überhaupt vorstellen, wie so eine Ausbildung sich, sagen wir mal, auf die eine Stufe auf die andere aufbaut? Wenn ich im Straßenverkehr einen Hund sehe, dann nehme ich wahr, das Tier kann unheimlich viel, ist unheimlich diszipliniert, passt vielleicht für manchen gar nicht so zum Hund, wenn er so ungestüm manchmal ist. Wie bekomme ich das Tier überhaupt so weit, dass es diese ganzen Disziplinen überhaupt beherrscht?
Ja, das sind sehr viele Stunden Arbeit. Also der erste Schritt ist, wie beim Familienhund auch, dass der Hund eine gute Sozialisation und eine gute Grunderziehung lernt und sich so mit seinem Partner Mensch durch auch schwierige Alltagssituationen bewegen kann. Die eigentliche Fürarbeit bedeutet für den Hund dann im Prinzip nochmal eine zusätzliche Aufgabe oder, wenn es optimal gelaufen ist, eine Bereicherung zu der eigentlichen Grunderziehung des Familienhundes. Und das sind Lerninhalte, die in sehr viele kleine Teilschritte zerlegt werden.
Wie viele Disziplinen oder wie viele Kommandos, der Fachmann spricht auch von Hörzeichen, muss denn so ein Hund nachher können, wenn er fertig ist?
Der Blindenführhund lernt zu den grundlegenden Geschichten aus der Grunderziehung dann etwa 40 Hörzeichen, die mit der eigentlichen Führarbeit zu tun haben.
Jetzt muss man vielleicht gerade das Wort Hörzeichen nochmal übersetzen. Das heißt also, das sind im Prinzip die einzelnen Befehle, die der Hund erhält im Verlauf eines Ganges auf der Straße, wie zum Beispiel Zeigtreppe oder sowas, ne?
Genau, richtig. Der Hund lernt ja beispielsweise auch das Geradlinige, geradeaus führen, was für den normalen Familienhund, der sich frei bewegt, eine sehr unnatürliche Fortbewegungsart ist. Das heißt, Hunde pendeln von Natur aus sehr gerne von links nach rechts. Und der erste Schritt, auch den ein Führhund lernt, ist geradeaus zu gehen. Da wäre dann das entsprechende Hörzeichen beispielsweise voran.
Viele Leute, glaube ich, denken, wenn ein Hund so diszipliniert geschult wird, dann muss man den Willen des Hundes brechen. Wir wissen, es ist nicht so, aber sag doch gerade mal was ein bisschen dazu. Der Hund macht es freiwillig am Ende, ne?
Ja, das ist tatsächlich in jedem Fall eine Frage der Motivation. Das heißt, unser Blindenführhund hat gelernt, wenn ich etwas eigentlich für mich zunächst einmal Bedeutungsloses tue, wie zum Beispiel einen Briefkasten zu finden, dann bekomme ich dadurch etwas, was ich in der Tat sehr gerne mag. Das wäre jetzt ein Denkschritt, den der Führhund lernt. Was das ist, was er gerne mag, das ist dann von Hund zu Hund auch ganz unterschiedlich und darf auch gerne variiert werden. Beispielsweise wäre das eine soziale Bestätigung in Form von verbalen Lobworten oder es könnte auch mal sein, ein kleines Apportierspiel mit einem Spielzeug, was dann an Ort und Stelle des Briefkastens stattfindet.
Die sogenannte positive Verstärkung am Ende. Nun ist es ja so, gewisse Befehle werden oft abgefragt, gewisse Dinge, ich sag mal, versanden vielleicht so ein bisschen, weil es der Hund nicht oft braucht. Wie kann ich denn als Halter zum Beispiel den Hund auf dem Level halten, auf dem er ist, wenn ich ihn fertig ausgebildet bekomme?
Da gehört sehr viel dazu, dass der gut ausgebildete Hund dann auch weiterhin so eine gute Leistung bringt. Das weiß sicherlich jeder für Hundehalter aus eigener Erfahrung. Ein guter Ansatz dabei ist immer, die Arbeit für den Hund auch spannend zu gestalten, auch weiterhin. Das heißt, auch die Bestätigungsarten, mal Futter, mal verbales Lob oder mal ein Spiel mit einem Spielzeug zu variieren und abzuwechseln und auch das Belohnungsschema für den Hund undurchschaubar zu halten. Das heißt, keine festen Muster sich anzugewöhnen. Die Hunde durchschauen leider immer viel schneller oder oft viel schneller so Muster, die man sich angewöhnt hat, als wir selbst. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht regelmäßig jeden dritten Ampeldrückknopf belohnen, sondern nach einem innerlichen Würfelsystem. Und so bleibt die Arbeit für den Hund spannend und bringt auch weiterhin Freude. Abgesehen davon ist natürlich auch der Ausgleich zur Arbeit wichtig für den Führhund. Das heißt, genauso viel Zeit, wie er im Führgeschirr gearbeitet hat, sollte er auch die Möglichkeit haben, dann seine Freizeit ohne Führgeschirr zu gestalten.
Ein Blindenführhund ist keine Führmaschine, sondern ein Lebewesen, auf das man, wie man da heraushören kann, entsprechend Acht geben muss und mit dem man entsprechend auch umgehen muss. Leslie, du bist auch heute bei uns. Du bist Hundehalterin eines Blindenführhundes. Du lebst in deinem Alltag mit diesem Tier. Was ist das für dich für ein Aufwand, nicht zu sagen, ich gehe nicht mit dem weißen Stock, sondern ich habe einen Hund, den ich pflegen muss, mit dem ich Freizeit gestalten muss, dem ich meinen Tagesablauf in gewisser Weise vielleicht auch anpassen muss. Wie gestaltet sich das für dich?
Ich will nicht sagen, dass es kein Aufwand ist, weil das ist natürlich, manchmal hat man ja keine Lust unbedingt um 9 Uhr nochmal raus mit dem Hund zu gehen oder so. Aber ich will ja sagen, also das macht man trotzdem, das nimmt man gern im Kauf, weil für mich, sage ich mal ganz klipp und klar, ist überhaupt kein Vergleich zwischen Hund und Stock. Seit 17 Jahren gehe ich mit Hund und ich finde, ich wollte nie wieder ohne Hund sein. Der Hund bringt mir einfach viel mehr Sicherheit und viel mehr Unabhängigkeit und davon noch ganz abgesehen ist es auch eine wunderbare Geselle und ein ganz, ganz toller Begleiter.
Eine warme und dynamische Beziehung, wie man unschwer erkennen kann. Aber jetzt vielleicht noch mal genauer auf das Arbeiten mit dem Tier eingegangen. Wo liegt der Unterschied, sich von einem Hund führen zu lassen und mit einem Stock zum Beispiel selbstständig zu gehen? Was ist da in der Arbeitsweise für dich in deiner Wahrnehmung der Unterschied?
Ich selber als Vollblinder kann sehr schlecht geradeaus gehen, wenn ich alleine gehe zum Beispiel. Da pendel ich dann unwillkürlich links und rechts und dadurch kann ich viel besser geradeaus gehen mit meinem Hund. Und Bella zeigt mir halt Treppen an, auch wenn ich nicht weiß, dass die da sind. Zum Beispiel, sie bleibt einfach vorne auf einer Treppe stehen und zeigt es mir. Mein Hund führt mich auch um Hindernisse rum. Und teilweise merke ich gar nicht, dass die da sind, weil sie das so geschickt macht, dass ich sie überhaupt nicht mitkriege und vielleicht erst zufälligerweise durch Sehende mitbekomme, dass überhaupt was da war, wofür mein Hund mich quasi geschützt hat. Es gibt sicherlich Sachen, die man mit einem Stock vielleicht anders machen würde. Zum Beispiel, wenn man einen ganz bestimmten Ausgang oder Tür sucht, dann kann man an der Wand gehen mit dem Stock und einfach verschiedene Gänge zählen. Das kann man natürlich mit einem Hund nicht. Das kann man zum Beispiel auch machen, indem man dem Hund sagt, Suchweg. Und dann sagt links oder rechts oder voran, man sagt einfach Suchweg. Und dein Hund zeigt dann halt den Weg, wenn es dann eingeht. Wenn es halt mehrere Wege gibt, dann muss man ungefähr wissen, wie weit man gehen muss. Das kann man durch eine Wegbeschreibung zum Beispiel machen.
Wir stellen den Blindenführhund jetzt gerade als, ich sag mal jetzt ganz übertrieben, Wunderwaffe gegen Orientierungslosigkeit und sonstige Gefahrenquellen vor. Frage an die Expertin Solveig, ist ein Hund was für jeden Blinden?
Also grundsätzlich ist das oft auch ein Grund, warum die Einarbeitung mit einem Blindenführhund scheitern kann, weil es so ist, dass man zunächst einmal selber mit sich und seiner Umgebung auch zurechtkommen sollte und auch sich orientieren kann, auch ohne Hund. Das wäre dann eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass der Hund einem auch wirklich eine gute Hilfe sein kann. Es ist auch so, dass ich oft erlebt habe, dass man als Führhundeinteressent recht schnell desillusioniert werden kann, wenn man von der Tatsache ausgeht, dass man von der Krankenkasse ein technisches Hilfsmittel bezahlt bekommt. Also es gehört sehr viel Arbeit und sehr viel Energie dazu, dass der Hund einem dann auch wirklich eine Hilfe ist. Wenn das aber so ist, wenn man diesen Aufwand betreiben will, dann ist es sicherlich von unschätzbarem Wert, was der Hund einem geben kann, im Gegensatz zu einem Stock.
Ich finde, das ist einfach sehr wichtig. Man muss ja auch mit Hunden umgehen können. Das ist eine Beziehung, die auf jeden Fall auf Liebe basiert. Auf Liebe und Umgänglichkeit. Das ist eben, ein Hund ist eben kein Stock. Und man muss das auch bereit sein, mit diesem Hund sehr, sehr viel auch außerhalb des Geschirrs auch sich Zeit zu lassen.
Wir haben ja jetzt gerade gehört, dass das sehr kritisch auch von außen zu beurteilen ist. Mancher Blinde, der gerne einen Führhund hätte, mag ja vielleicht sein, dass er sich selber überschätzt. Du hast als Trainerin da ja sicherlich auch eine Aufgabe bei der Übergabe zu sagen, der ist in der Lage, das Tier zu halten. Hast du schon mal sagen müssen, dir gebe ich keinen Hund?
Das ist in jedem Fall auch schon vorgekommen, weil da unterschätzt wurde, wie viel Zeit der Hund zusätzlich auch in Anspruch nimmt. Das heißt, der Hund erleichtert einem nicht nur die normalen Wege, die man sonst zu bewältigen hätte, sondern es erfordert auch einiges dazu, etwa dreimal am Tag auch die Spaziergänge zu bewältigen und die üblichen Pflegemaßnahmen dann auch mit dem Hund zu investieren.
Kenner der Szene wissen, dass die Hürde, einen Hund zu bekommen von den Krankenkassen, ist schwieriger geworden, weil der Preiskampf auch in diesem Sektor tobt, sage ich jetzt mal. Was muss ich denn genau tun, um einen Hund zu bekommen? Und was steht am Ende? Gibt es ja auch eine Gespannprüfung etc. Was muss ich denn da für Voraussetzungen alleine von der Krankenkasse mitbringen?
Die Krankenkassen regeln das sehr unterschiedlich, welche Voraussetzungen erbracht werden müssen, um die Kosten für einen Führhund bewilligt zu bekommen. Generell ist der Weg meistens so, dass man zunächst einmal von seinem Augenarzt ein Rezept ausstellen lässt für einen blinden Führhund und dann nach Möglichkeit auch mehrere Führhundeschulen besuchen sollte und sich dann für eine Hundeschule seines Vertrauens entscheidet. Also die könnte dann einen Kostenvoranschlag ausstellen und dieser Kostenvoranschlag wird dann wiederum bei der Krankenkasse eingereicht. Und jetzt ist es in der Tat genau so, was du gerade angesprochen hast, dass es eine sehr unglückliche Tendenz gibt. Das heißt, einige Krankenkassen haben jetzt sogenannte Lieferantenverträge abgeschlossen mit eigenen Führhundeschulen und schränken die Wahlfreiheit des Führhundeinteressenten dadurch ein. Das heißt, oft wird ein Hund nicht grundsätzlich abgelehnt, aber es wird vorgeschrieben, aus einer bestimmten Liste wählen zu müssen. Das ist sehr kritisch zu beurteilen, weil es kein staatliches Zulassungsverfahren gibt für die verschiedenen Hundeschulen.
Was muss denn eine Hundeschule mitbringen, um sich Blindenführhundschule nennen zu dürfen?
Es gibt in Deutschland keine staatlich geregelte Ausbildungsverordnung, um den Beruf eines Blindenführhundetrainers zu lernen. Das heißt, wer diesen Beruf wählen möchte, sollte im Prinzip bei renommierten Führhundeschulen selbst lernen und auch ja eigentlich ein Berufsleben lang alle Fortbildungsmöglichkeiten nutzen, die man so für sich untergebracht bekommt.
Das heißt also, der Ausbildungsgang ist entsprechend wenig zertifiziert dann auch.
Ja, das ist richtig.
Ja, wir werden doch jetzt mal ein bisschen versuchen, akustischen Einblick zu nehmen in den Gang mit einem Hund. Leslie, du bist ja bei uns. Wir werden jetzt gleich uns verabschieden von dir, Solveig, und werden wieder nach Hause fahren. Und das werden wir noch ein bisschen dokumentieren, dass die Leute auch mal ein bisschen mitkriegen, wie das ist, mit Hund zu gehen. Solveig, dir danke ich recht herzlich für deinen Einblick, den du uns in deine Schule gegeben hast. Wer Näheres wissen will, der kann das Blinde- und Kunsttelefon anrufen. Das ist die 6920256. Da gibt's auch Informationen über uns, über den Verein Blinde und Kunst e.V. Wir machen Kunst in vollständiger Dunkelheit. Wer Näheres wissen will, www.blindeundkunst.de in einem Wort. Mein Name ist Raphael Meder. Ich sag tschüss, bis in den Oktober. Lassi, sagst du mir gerade, was Bella gemacht hat?
Ja, Bella hat mir gerade eben zum Tor gebracht, sodass ich hier rauskomme. Jetzt gehen wir straks zum S-Bahn jetzt. Bella, links. Links und voran.
Gibt es ein Thema, das Ihnen unter den Nägeln brennt? Möchten Sie es in der Öffentlichkeit präsentieren? Dann kommen Sie zu uns, zur Radiowerkstatt des FLOC, Freier Lokalrundfunk Köln e.V., www.flok.de. Rufen Sie uns an, 95 45 378, oder besuchen Sie uns, montags um 20 Uhr, Leindeckerstraße 9 in Köln-Ehrenfeld.